Sie stehen jetzt vor Informationstafel 33 an Audiostation 15 auf der Maschinenseite der Kokerei. Von dieser Seite aus befüllte die riesige Maschine die Kokskammern.
Wie in der Hölle mussten sie sich oft gefühlt haben, die Arbeiter in der Kokerei der Völklinger Hütte. Zwischen haushoch lodernden Flammen, in brennender Hitze verrichteten sie ihre Arbeit. Beißende Schwefeldämpfe und quälender Rauch machten die Kokerei zu einem der beschwerlichsten Arbeitsplätze in der Hütte.
Aber ohne Koks läuft nichts in einem Eisenwerk. Koks ist der Stoff, der die Trennung des Roheisens von der Schlacke auslöst.
1897 wurden in Völklingen die ersten Koksöfen in Betrieb genommen. Bis dahin hatte die Hütte den Koks aus anderen Kokereien bezogen. Probleme bereiteten den Röchlings die unregelmäßigen Kohlelieferungen aus den saarländischen Bergwerken. Deshalb kauften sie Kohlefelder im Aachener Revier und an der Ruhr an. Aber dieser Ankauf hatte noch einen weiteren Grund. Die Qualität der stark schwefelhaltigen Saarkohle reichte nicht aus, um einen geeigneten Koks für die Eisenschmelze zu produzieren. Fremdkohle aus anderen Kohlerevieren musste beigemischt werden.
Wie war nun der Weg von der Kohle zum Koks? Über das Kohlegleis wurde die Kohle angeliefert und in Bunker sortiert nach Qualitäten eingelagert. Die Kohle ist in einer Kohlenmühle feinkörnig gemahlen worden. So konnte man die verschiedenen Sorten besser mischen und auch die Kokskammern besser füllen. Über eine Bandbrücke verbrachte man die feingemahlene Kohle in die Kohletürme. Zwei dieser Türme stehen noch. Der vordere aus Stahlblech gebaute Kohlenturm ist eines der ältesten Anlageteile des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Er stammt aus dem Jahr 1898.
Jetzt trat die Stampf- und Ausdrückmaschine in Aktion. Aus den Kohletürmen zapfte man in diese Maschine etwa 6 Tonnen Kohle. Die gemahlene Kohle wurde zu einem festen Paket gestampft. Die Kohle musste fest sein, weil die Maschine sie anschließend in eine der geöffneten Kammern schob. Die Tür der Kammer wurde verschlossen und luftdicht versiegelt. Der Verkokungsprozess begann. Das rhythmische Stampfen der Maschine war bis in die Stadt zu hören.
Wenn Sie mehr zur Weiterverarbeitung der Kohlenwertstoffe wissen möchten, lassen Sie das Gerät weiterlaufen. Möchten Sie keine weiteren Informationen, halten Sie das Gerät mit der gelben Taste an und starten es mit der gelben Taste an Audiostation 16.
Die Begleiter der Kohle, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Schwefel, entwichen den Kammern als Koksgas. Dieses Gas konnte man weiter nutzen. Zwischen 1913 und 1930 diente es als Leuchtgas für die Straßenlaternen Völklingens. Außerdem gewann man aus dem Gas durch Destillation Teer. Aus Teer wiederum konnte man verschiedene Öle gewinnen.
Im Wirtschaftskreislauf der Hütte hatte diese Weiterverarbeitung der Begleiter der Kohle eine wichtige Bedeutung. Darauf weist der Chef der Kohlenwertstoffbetriebe in der Werkszeitung nachdrücklich hin.
Seit Beginn ihrer Gewinnung, zu einer Zeit, als man mit ihnen noch nicht viel anfangen konnte, wurden sie als Nebenprodukte bezeichnet. Heute bilden diese Kohlenwasserstoffprodukte die Rohstoffquelle für die wichtigsten Produkte der organochemischen und pharmazeutischen Großindustrie. Für den Chemiker sind diese Nebenprodukte Kohlenwertstoffe geworden.
Ihrer wirtschaftlichen Bedeutung gemäß waren die Kohlenwertstoffbetriebe auf dem neuesten Stand der Technik arbeitende chemische Produktionsanlagen. Chemisches Know-how auf höchstem Niveau war Voraussetzung für eine effektive Ausbeutung der Wertstoffe aus der Kohle.
In den Benzolanlagen wurden aus dem Kokereigas Benzolverbindungen ausgewaschen. In weiteren Verfahren wurde dann die Benzolverbindung gereinigt, bis als Endprodukt das reine Benzol als Verkaufsprodukt entsteht. 1960 wurden monatlich etwa 1000 Tonnen Rohbenzol erzeugt.
Benzol wurde zur Weiterverarbeitung an die chemische Industrie geliefert und ist die Basis einer ganzen Reihe von Produkten. Benzol wird eingesetzt bei der Herstellung von Lösungsmittel für Farben und Lacke oder als Motorenbenzol zur Zumischung zum Benzin zur Erhöhung der Klopffestigkeit.
Von der wirtschaftlichen Bedeutung der Benzolherstellung zeugen heute noch die Benzolhäuser der Völklinger Hütte, die hinter der Gebläsehalle an der Seite des Besucherparkplatzes erhalten sind. Sie sind aufwendig und repräsentativ gestaltet und neben der Gebläsehalle die architektonisch herausragenden Gebäude im Ensemble des Weltkulturerbes Völklingerhütte.
Der zweite zentrale Produktionszweig der Kohlenwertstoffbetriebe war die Teerdestillation. Lange wusste man mit der übel riechenden, klebrigen und schmutzigen Masse nichts anzufangen, wie 1960 in der Werkszeitung zu lesen war.
Erst als man die Erfahrung gemacht hatte, dass die aus dem Teer herausdestillierten Öle ein gutes Holzkonservierungsmittel waren, wurden in ständig steigendem Maße Eisenbahnschwellen damit imprägniert.
Und zur Zeit der Industrialisierung war der Bedarf an Eisenbahnschwellen immens. Die Weiterverarbeitung des Teers zum Imprägniermittel ein gutes Geschäft. In den 60er Jahren wurden monatlich etwa 12.000 Tonnen Rohteer in der Völklinger Hütte weiterverarbeitet.
Aus dem Teer wurden dann in chemischen Fabriken verschiedene Stoffe hergestellt. Zunächst natürlich Stoffe für den Straßenbau, aber auch Kunststoffe, Holzschutz und Konservierungsmittel. Aus Teer konnten auch Schädlingsbekämpfungsmittel und Duftstoffe entwickelt werden. Schließlich basieren auch Farbstoffe und Arzneimittel auf diesem übelriechenden Nebenprodukt der Steinkohleverkokung. Von der Kohle zur Kopfschmerztablette ist es kein weiter Weg.
Schalten Sie beim Signalton Ihr Audiogerät bitte ab. Wenn Sie möchten, können Sie die Stampfmaschine besteigen und die Kokerei aus dem Blickwinkel des Maschinisten betrachten. Über die Treppe gelangen Sie wieder auf das Kohlegleis und zur Audiostation 16 an Informationstafel 36. Halten Sie Ihr Audiogerät beim Signalton mit der gelben Taste bitte an und starten Sie es wieder mit der gelben Taste an Audiostation 16.